Hallöchen, ich grüße euch. Ich bin Abdelkarim, willkommen zu einer neuen Folge von Nicht. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt die Woche bisher gut rumbekommen und zwar produktiv. Heute eine ganz besondere Folge. Wir haben heute nämlich einen Gast am Start und ich habe mich schlau gemacht. Zwei Sachen verbinden mich mit diesem Gast auf jeden Fall. Erstens, wir lieben beide den Film The Rock mit Sean Connery und natürlich Nicolas Cage. Und zweitens, wir hätten da beide sehr gerne mitgemacht. Lutz, möchtest du uns verraten, um wen es geht?
Genau, unser Gast heute ist Ralf Möller. Nein, es ist ein Mann, mit dem ich vor über 23 Jahren mal zusammenarbeiten durfte bei einer der größten, immer noch größten Comedy-Sendungen aller Zeiten in Deutschland, der Wochenshow. Unser Gast heute ist der unglaublich talentierte und unfassbar sympathische Markus Maria Profittlich. Hallo, lieber Markus.
Ja, hallo zusammen, freue mich dabei zu sein. Bis jetzt.
Ja, oh. Ja, hi. Markus, freut mich, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Wobei stören wir dich gerade? Was musst du absagen, um heute dabei zu sein?
Mein Schlaf. Ich habe ein bisschen verschlafen, deshalb bin ich etwas knitterig. Aber sonst, im Moment habe ich ja nicht so viel zu tun, weil dank Corona bin ich ja also schon seit letztem Jahr im März so gut wie arbeitslos.
Oh, willkommen in meiner Welt.
Ja.
Ja, man muss sich halt so durchbeißen, aber du hast natürlich ein Buch gerade auf dem Markt, das heißt einmal alles auf den Kopf gestellt und, um es frei herauszusprechen, es handelt von deiner Parkinson-Erkrankung.
Ja, nicht nur, es ist ein Teil davon behandelt meine Erkrankung, aber ansonsten geht es da generell ums Gesundheits- oder Krankheitswesen, wie man es sehen möchte, von der Beurteilung von Chefärzten über was mache ich, wenn der Bettnachbar schnarcht oder ja, was darf ich als Parkinson-Kranker noch an Berufen ausüben?
Ja, ich habe ja das Buch gelesen, das erste Buch seit langem, das ich durchgelesen habe, also bis zur letzten Seite. Jetzt kann man mit vielen Sachen ankommen wie, hey, Lachen ist gesund und Bauchmuskelkater und so ein Gedöns. Das brauchen wir hier alles gar nicht, um das Buch schön zu reden. Ich finde es wirklich sehr gelungen. Es ist nämlich ein sehr ernstes Thema, was aber wirklich sehr locker unterhaltsam erzählt wird. Man darf aber nicht vergessen, Parkinson, es geht im Buch nicht nur um Parkinson, wie du sagtest, aber es ist ja trotzdem Parkinson ein sehr ernstes Thema. Und ich habe da so Berührungsängste bei dem Gesprächsthema, Angst, was falsch zu machen. Gibt es bei dem Thema Parkinson Tabufragen?
Nein, überhaupt nicht. Nee, man kann alles fragen, man sollte auf gar keinen Fall den Fehler begehen, wenn man jemand mit Parkinson trifft, den so in so die Behinderten-Ecke zu stellen oder sowas. Das ist das Allerfalschste, was es gibt, weil mit Parkinson kann man immer noch alles machen. Ich freue mich auch schon auf hoffentlich Herbst, wo die Tournee wieder losgeht. Ich lasse mich davon nichts bremsen und das sollte man auch jedem Parkinson-Kranken zustehen, dass er einfach so weitermacht wie bisher. Ob der Arm jetzt ein bisschen zittert oder nicht, oder ob man ein bisschen langsamer ist oder nicht, ist vollkommen wurscht.
Ja.
Ja. Wenn man die Diagnose bekommt, dann stellt man sich vermutlich als erstes die Frage, was bedeutet das für mich, was schränkt mich damit ein, oder?
Ja, ich hatte ja auch so den Film erstmal im Kopf, du hast Parkinson und dann geht's erstmal los. Oh wei, wie geht's jetzt weiter? Kannst du deine Familie noch weiter ernähren? Wie sieht's jetzt aus, wenn du jetzt bald dann nur noch rumzappelst oder rumzuckst? Ich hab leider auch den Fehler begangen, zu googeln, was man auf gar keinen Fall machen sollte. Denn da sind zwar ganz interessante Sachen drin, aber auch ganz viele Sachen, die interessant anfangen und dann blöd enden. Ich habe da Sachen gesehen, also die wirklich so bei YouTube so richtig Infofilme über Parkinson und am Schluss steht eine Tafel drauf, eine schwarze Tafel, und da steht dann da und in 5 Jahren sind sie tot. So, ach, und das ist nicht gerade hilfreich, wenn du die Diagnose bekommen hast. Und da kann ich eigentlich nur raten, geht's zu einer Selbsthilfegruppe und die können euch da ganz fundiert Informationen geben.
Ja.
Aber man selber fällt schon in ein echt tiefes Loch. In ein richtig tiefes Loch, weil man ja nicht so viel weiß, wie es jetzt dann da weitergeht und so. Und das dauert auch. Also bei mir hat es ein gutes halbes Jahr gedauert, bis er wieder raus war.
Was ich bei dir natürlich nicht weiß, aber was ich mir vorstellen kann, dass es bei einigen Leuten der Fall ist, sie bekommen die Diagnose Parkinson und haben dann selber bis dahin nur ganz viel Halbwissen über Parkinson.
Ja, klar.
Und dann glauben sie, es ist das, was sie glauben, dass Parkinson ist.
Ja.
Bis man da wirklich richtiges Wissen hat, entweder durch gute Ärzte oder durch Selbsthilfegruppe, da kann dauern. Da ist ja eine große Zeit der Unsicherheit.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist wirklich, also ich habe die Diagnose auch von einem sehr empathischen Arzt bekommen. Ein Radiologe, der mir sagte, Sie haben Parkinson in weit fortgeschrittenem Zustand und jetzt habe ich Mittagspause, gehen Sie bitte raus. Und
ach, Scheiße.
Das war nicht gerade sehr hilfreich. Und das war an unserem Hochzeitstag. Da standen wir da, wir zwei, und wussten erstmal gar nicht, was los ist und was mit einem passiert. Aber so nach und nach, wie gesagt, wenn man sich da richtig informiert, ist das braucht man keine große Angst davor zu haben, vor Parkinson. Das ist scheiße, darf man hier sagen, oder?
Ja, bitte.
Doch, hier kann es alles sagen. Scheiße. Richtig blöd, richtig kacke. Man weiß ja, wo es hinführen kann, nicht muss. Aber mit Hilfe von, wie gesagt, Selbsthilfegruppen oder der Familie, die ja die Krankheit mit mir zusammen hat, weil ich bin ja nicht der Einzige in der Familie, der Parkinson hat. Wie gesagt, die müssen das alles mittragen. Da geht das schon.
Ja, ich hatte ja, das hatte ich im Vorfeld auch erzählt, der Abdel weiß, dass ich hatte vor 10 Jahren einen Herzinfarkt und daraus resultierend eine Insuffizienz. Meine Erfahrung war auch nach der Diagnose, die übrigens genauso unempathisch mir präsentiert wurde. Vielleicht haben das einfach die Ärzte, die mit solchen Krankheiten zu tun haben, einfach an sich, dass die sagen, man muss es hart irgendwie den Leuten vermitteln. Ich hatte irgendwie dann für mich erstmal die Aufgabe gefunden, quasi so ein Grundstudium einfach rund um die Erkrankung erstmal abzuschließen. Also sich wirklich da einzulesen, das alles zu lernen. Und gut, ich hatte den mit 37. Ich glaube, ich habe da in dem Moment mich zum ersten Mal richtig mit meinem Körper überhaupt beschäftigt. Dass man versteht, wie funktioniert alles, wo greift die Krankheit an. Und das wird bei Parkinson ja nicht anders sein, weil man dann erstmal auch die Zusammenhänge im Körper versteht. Was braucht man, welche Enzyme werden freigesetzt und so weiter und so fort. Ja, mit der Empathie der Ärzte, bei mir war es nicht anders. Die hatte das Röntgenbild gemacht, hatte die Untersuchung und hat mir dann nur auf die Schulter geklopft, gesagt, sie hatten einen schweren Herzinfarkt, sie haben gerade ein fußballgroßes Herz und das müssen wir mal runtertrainieren. Ich komme in 2 Tagen wieder. Und dann wirst du damit erstmal allein gelassen. Ne?
Ja, super.
So, aber ich weiß nicht, was der Weg ist. Ob es richtig ist, die Leute dann wirklich in den Arm zu nehmen oder nicht. Keine Ahnung. Aber die Härte der Diagnose, der muss man sich dann stellen.
Ja, das ist auch okay. Die Diagnose kann man auch so, sag ich mal, frei hinausbringen. Nur wäre es dann wichtig, die Leute dann sofort aufzufangen.
Ja.
Ne? Jeder Diabeteskranke, der die Diagnose bekommt, wird gesagt, so gehen Sie da und dahin. Jetzt gehen Sie erstmal 2 Wochen in Kur. Da wird Ihnen gezeigt, wie man mit der Insulinspritze umgeht, was Sie essen dürfen, was Sie kochen dürfen und so weiter. Aber bei Herzinfarkt, Schlaganfall oder Parkinson, da wird man komplett alleine gelassen. Komplett alleine gelassen. Und das müssten die Ärzte da wirklich mal auch, ich meine, sie studieren ja lang genug, da müsste man doch mal so ein halbes Jahr so einen Lehrgang da mal dranhängen können oder zumindest ins Studium mit aufnehmen, dass man lernt, mit solchen Situationen, mit solchen Patienten umzugehen.
Ja.
Ja. Ich meine, deshalb haben wir jetzt, bin ich ja gerade dabei, eine App zu entwickeln für Parkinson-Kranke, die das Ziel hat, eigentlich, dass man die jedem Arzt an die Hand geben kann, diese App, und dass sie jedem Parkinson-Kranken sagen kann, Entschuldigung, Sie haben Parkinson, aber ich habe hier was für Sie, gucken Sie da mal rein. Und da sind wirklich alle Informationen fundiert aufgeführt, mit Terminkalender, Medikamentenplan, Schlucktraining, mit allem drum und dran. Und das entwickeln wir gerade, und das in 3-4 Monaten ist die fertig.
Mega. Und sowas gibt es dann auch noch gar nicht dementsprechend?
Es sind wohl einige dran, die das gerade entwickeln, aber wir sind ziemlich weit vorne. Da werden wir mit die Ersten sein, die damit auf den Markt kommen, ja.
Sehr schön. Überraschend. Ich habe ja Jura studiert und erfolgreich abgebrochen. Und Jura ist ja nicht annähernd so ein sensibles Studium, was den Berufsalltag angeht wie Ärzte. Aber wenn man sich da wirklich mehrere Jahre lang nur Bücher liest und Wissen reinkloppt, dann kann es schon mal sein, dass Empathie und so ein Gedöns ein bisschen auf der Strecke bleibt. Deswegen sehe ich das wie du, Markus, dass man da unbedingt mindestens 6 Monate noch ins Studium einstreuen kann, Umgang mit Patienten, die gerade mit einer harten Diagnose fertig werden müssen, anstatt die einfach dann so in die Einsamkeit zu entlassen. Und ja, die App klingt schon mal super. Ich weiß zwar nicht genau, wie die App, ob Ärzte damit klarkommen überhaupt. Kann ja sein, dass die komplett überfordert sind. Aber
nein, es ist ja mittlerweile so, es werden ja DIGAs entwickelt, digitale Gesundheitsanwendungen, die auch wirklich auf Rezept vom Arzt verschrieben werden können. Das sind halt solche Apps, die dann solche Sachen erleichtern.
Ja.
Wie gesagt, so das Schlucken, darüber kam ich auch überhaupt auf die Idee, eine App zu machen, weil in der Reha-Klinik, wo ich war, da wurde halt auch Schlucktraining gemacht, weil da ist auch ein Muskel. Parkinson greift auch die Muskeln an und der muss trainiert werden. Und die App sollte dann eigentlich schon heißen Schluckspecht. Aber mal gucken, wie
das klingt echt cool, muss man leider sagen. Wenn ich eine kurze Frage, also laienmäßig mal, ich habe ja gelesen, 2017 kam die Diagnose. Ist dann nach den Symptomen die Diagnose sofort da oder kann man sagen, Diagnose 2017, aber Parkinson ist, weiß man gar nicht, wie lange man das schon hatte?
Das ist so, dass man Parkinson eigentlich schon so mindestens 15 oder 20 Jahre lang im Körper hat.
Oh. Ja.
Dass die Ärzte sind sich halt nicht hundertprozentig sicher, dass es, also man sagt, dass es im Darm anfängt, dass man da zuallererst mit Darmproblemen zu tun hat, vor 15 Jahren. Ja, wenn ich da mal einen Durchfall hatte oder harten Stuhl nach Rotwein, dann ist das, da denkt man ja nicht an Parkinson. Ne? Nur die Symptome wurden halt dann immer mehr. Bei mir war es halt so ein Schwankschwindel, den ich hatte, der aber komischerweise nur auf der Bühne stattfand. Sehr wahrscheinlich, weil ich da in so ein schwarzes, wenn man da in so ein schwarzes Loch reinguckt. Und an der Schrift habe ich es gemerkt, weil man fängt groß an, normal anzuschreiben und es wird dann immer undeutlicher, bis man nur noch so einen Strich zieht. Das waren so die Symptome, die bei mir auf einmal auftauchten. Und bei anderen ist es was anderes. Bei mir war es der Fall.
Ja.
Aber grundsätzlich auf die Idee zu kommen, dich auf Parkinson untersuchen zu lassen, war dann dein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, richtig?
Ja, ich war da halt auch bei Neurologen etc. und die haben das nicht rausgefunden, obwohl sie da ein MRT gemacht haben, obwohl sie mir da Nadeln in den Kopf gesteckt haben für ein EEG und so weiter und so weiter und es wurde nicht besser. Und dann irgendwann sagt mein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, der hat so einen Test mit mir gemacht, mich in einen Raum gestellt und den von jetzt auf gleich komplett verdunkelt und da ging es sofort los.
Ach. Okay.
Und dieses Schwankgefühl, da sagte er dann, ja, gehen wir lieber zum Neurologen, lass dich mal direkt auf Parkinson untersuchen. Also die Neurologen haben es nicht rausgefunden, der Hals-Nasen-Ohren-Arzt war es.
Aber ja. Krass, oder? Krass, ja, dass dann halt wirklich so ein komplett Fachfremder dann auf die Idee kommen muss.
Ja, dabei. Ja. War ich auch sehr, sehr erstaunt.
Kann aber auch damit zusammenhängen, dass die Krankheit halt nicht so präsent einfach bei den Ärzten ist, oder?
Was mich wundert, weil mittlerweile haben wir 400.000 Parkinson-Kranke in Deutschland. Also das wird wirklich die neue Volkskrankheit werden, weil die Kurve geht steil nach oben. Es werden ja immer mehr jüngere Menschen erkranken an Parkinson. Das Bett, was ich übernommen habe in der Kurklinik, also da lag vorher ein 16-jähriges Mädchen drin, die Parkinson hat.
Krass.
Und das ist wirklich heftig. Ich glaube, das kann sich in den nächsten 5 Jahren sogar fast verzehnfachen, diese Anzahl an Parkinson-Kranken.
Und die Gründe, die Auslöser sind nach wie vor nicht bekannt. Ich habe mal nachgelesen, man vermutet Umweltfaktoren wie Pestizidbelastung, Gifte, was auch immer. Aber es ist eine gesellschaftliche Krankheit quasi. Also
ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht hundertprozentig, wo sie herkommt. Es werden ja auch genetische Sachen jetzt in den Vordergrund gestellt. Da wird jetzt geforscht. Wobei das auch sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Mit der Vorsitzenden von dem Parkinson-Verband, wo ich ja Schirmherr bin, Parkinson-Youngster, die ist davon überzeugt, dass es ganz viel kreative Leute auch kommen. Das ist wirklich so, ganz viele kreative oder Machertypen. Ne, so Büroleute, Beamte oder sowas, die kriegen sowas so gut wie gar nicht. Aber es sind so Machertypen, die das bekommen, komischerweise.
Ich habe vorab mal recherchiert, weil gefühlt ist es halt irgendwie so eine Randerkrankung. Aber wenn man mal die Namen an Prominenten liest, wer da alles quasi von betroffen ist. Michael J. Fox natürlich bekannt, Frank Elstner hast du noch für die Bild am Sonntag zusammen Interview gegeben, mhm. Ottfried Fischer, Muhammad Ali, Hans-Jochen Vogel, Linda Ronstadt, Peter Hoffmann, Raimund Harmsdorf, Papst Johannes Paul, Brezhnev und Mao Zedong. Das ist eine ziemlich illustre Runde und ja, tatsächlich alles Typen, die halt nach vorne gegangen sind.
Ja. Michael J. Fox, übrigens muss ich mich schon wieder outen, was mein Halbwissen angeht über diese Krankheit. Ich weiß noch, dass als Michael J. Fox schon sehr lange her die Diagnose bekommen hat, dachte ich mir wirklich, das war's für ihn. Da war ich ja noch ein Kind und dachte mir, das ist so eine schlimme Krankheit, das war's. Und irgendwann Jahre später tauchte er immer wieder auf mit Filmen. Ich dachte mir, der hat doch eine Parkinson-Diagnose bekommen. Warum macht er noch Filme? Und dann erst langsam habe ich gecheckt, es gibt nicht Parkinson so und so läuft's immer. Es verläuft bei jedem anders und ganz, ganz viele machen ihren Job noch weiter. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis.
Ja, der hat das, glaube ich, seine Diagnose, glaube ich, vor 24 Jahren oder 25 Jahren bekommen.
Ja. Mhm, da war der 30.
Ja. Und der hat mit seiner Parkinson-Stiftung, die er da gegründet hat, die Michael J. Fox-Stiftung, hat er mit jetzt, ich glaube, ist jetzt gerade über die Grenze, $1 Milliarden hat er an Spenden eingefahren.
Wahnsinn.
Ja, der ist auch weltweit tätig. Also in Deutschland gibt es ja auch die Michael J. Fox Stiftung.
Ja. Nur mal so Interesse halber, wenn ein Parkinson-Kranker wie Michael J. Fox einen Film dreht, wird der da medikamentös eingestellt oder ist es auch eine Mischung, dass quasi die Regie dann einfach sagt, okay, wir nehmen ihn amerikanisch, dass man die Arme, die Hände nicht sieht, dass es halt nicht präsent ist, oder baut man es sogar am Ende sogar ein und sagt einfach, das ist Teil der Rolle?
Ich weiß nicht, in welcher Serie ich ihn jetzt zuletzt gesehen habe. Ist noch gar nicht so lange her, wo er halt mit ein bisschen wackelndem Kopf und ein bisschen undeutlicher Stimme gespielt hat, aber immer noch super gut gespielt hat. Und das weiß ich nicht, wie die sich jetzt darauf einstellen, ob die da jetzt. Ich denke mal, man muss immer so die On-Phasen abwarten, weil es gibt so mit Parkinson so On- und Off-Phasen.
Ja.
Heißt, man ist entweder gut drauf oder man kommt gar nicht mehr aus dem Bett raus. Und diese Phasen kann man aber dann auch mit Medikamenten beeinflussen.
Ah, okay.
Frei nachgefragt, aus dem Bett raus aufgrund von körperlicher Beschwerden oder aufgrund von psychischer Beschwerden?
Körperliche Beschwerden. Es sind so starke Gelenk- und Muskelschmerzen, dass man sich nicht bewegen kann.
Eieiei. Was dann hart gesprochen auch eine Produktion natürlich nicht einfach macht. Dann, wenn man sich darauf einstellen muss, dass es dann vielleicht auch mal 2 Tage Drehstopp gibt.
Ja, wie gesagt, man kann das schon mit dementsprechenden Medikamenten beeinflussen. Oder oder Marihuana geht auch.
Ah, da könnte Abdel dir vielleicht noch hallo, mal ein paar bitte. Leute nennen, die Internet.
Ah, Lutz, ganz kurz, wenn ich kurz nerven darf.
Ja, bitte.
Für unsere Zuhörer und Innen, die nicht so aus dem Business kommen wie Lutz und Markus zum Beispiel. Was meintest du eben mit, sie nehmen Michael J. Fox amerikanisch?
Ach so,
Entschuldigung. Ja, amerikanisch ist ein Bildausschnitt, so sagt man deswegen, damit man noch die Colts sehen kann. Also etwas unterhalb der Hüfte.
Ah, okay, ja.
Ich wollte halt nur sagen, dass man irgendwie die Kameraanstellung so macht, dass man halt die Hände nicht sieht, dass man das Zittern der Hände ausnehmen könnte. So. Ja, aber gut, dass du nachfragst, Abdel.
Was mich, also es gibt so viele Sachen, die mich interessieren, weil ich ja das Buch gelesen habe und habe jetzt einen quasi, der betroffen ist, aber es auch schafft, so darüber zu reden, dass man nicht denkt, man muss jetzt Mitleid haben oder so. Wie kann man denn Menschen das Leben oder den Alltag zumindest erleichtern, die Parkinson haben? Kann man das überhaupt machen? Oder sagst du jetzt, lass mich alle in Ruhe, ich kriege das hin? Oder kann man trotzdem irgendwas machen?
Nee, es ist ja so, bei jedem Parkinson-Krank verläuft ja die Krankheit anders. Jeder nimmt zwar die in Anführungsstrichen gleichen Medikamente, aber in einer anderen Dosierung und zu einem anderen Zeitpunkt. Bei dem einen Punkt funktionieren Tabletten besser als so eine Pumpe, wie so eine Diabetikerpumpe. und so weiter. Man hilft den Parkinson-Kranken, indem man ganz normal mit ihm umgeht. Wie mit jedem anderen auch. Aber man muss halt dann auch mal damit rechnen, wenn man fragt, wie geht's dir, dass einer sagt, mir geht's echt beschissen. Lass mich in Ruhe. So, dann, damit muss man halt auch mal rechnen.
Ja, aber mit der Antwort rechnen ja die wenigsten.
Das gewöhnt man sich, glaube ich, an, als Parkinson-Kranke auch wirklich zu sagen, wie es einem geht. Weil wenn man so Leute auf der Straße trifft, na, wie geht's dir? Super, gut, ja, und selber haben sie Stress bis zur Halskrause. Aber nee, einfach ganz normal damit umgehen. Ich mache das ja auch bei meinen Bühnenauftritten, wenn da sind öfters mal Behinderte auch im Publikum oder mit dem Rollstuhl, dann sage ich ja dann auch zum Schluss bei der Autogrammstunde, ja, fahr nicht so schnell, draußen wird geblitzt. So, und dann freuen sich die meisten und alle lachen, bis auf die da drum rumstehen.
Ja.
Ist ja meistens so.
Ja, du machst ja viele Witze in deinem Buch und du erzählst auch ohne Witze sehr unterhaltsam über den Alltag. Liegt das jetzt nur daran, dass du Comedian bist, oder kennst du das auch von anderen in der Selbsthilfegruppe zum Beispiel, die jetzt keine Comedians sind, die auch so lustige Sachen erzählen, um damit besser umzugehen? Hilft das?
Das war das, als ich beim ersten Parkinson-Symposium war in Dorsten, im schönen Westfalen, da kam ein Parkinson-Kranke, der schon etwas weiter fortgeschritten war, mit Stock auf mich zu, gab mir seine zitternde Hand und ich auch meine zitternde Hand. Er sagte, so Herr Profitlich, jetzt haben wir einen Wackelkontakt. Und das fand ich schon, so hat er mich begrüßt und dann sagte ich, jo, hier kannst du so sein, wie du bist.
Ja, sehr schön.
Deshalb, ja. man kann und soll auch Witze darüber machen. Also und die hört man da, bei so Treffen hört man da einige von.
Ja, es hilft halt massiv irgendwie auch mit diesem unglaublichen Druck auch umzugehen und das halt auch irgendwie mit einem makabrem Humor auch einfach da, weiß ich mal, dagegen zu halten. Das verstehen dann meistens eher die Betroffenen am besten und die fühlen sich befreit, aber jeder, der halt daneben steht, wie Markus gerade sagte, für die ist es dann eher beklemmend oder auch dann so die moralische Frage, oh, darf man das sagen oder nicht? Aber auch, ich bin früher mal selber als Teilnehmer auf einer Jugendfreizeit gewesen, da hatten wir auch Rollstuhlfahrer dabei. Und der Umgang von dem Betreuer mit den Rollstuhlfahrern, der hatte mich damals geschockt, bis ich dann kapiert habe, der Betreuer muss halt auch die ganze Zeit halt alle Unannehmlichkeiten mittragen. Und so haben die quasi einfach die Situation beschimpft, aber sich nicht gegenseitig. Ne? Also wenn es dann hieß, wir gehen ins Kaufhaus, jetzt schiebt die Leute mal zur Seite, hier kommt ein Behindi-Rolli. So, und dann halt, um Gottes Willen. Und die beiden haben sich kaputt gelacht und hatten ihren Weg frei. Ne? So.
Ja.
Also da hilft Humor massiv dabei und je schwärzer der Humor ist, umso besser. Weil sonst, glaube ich, wird man auch irgendwann mit der Zeit tatsächlich depressiv oder wahnsinnig über die Situation. Man muss sich da irgendwie mit einem Kraftakt befreien können.
Ja, da gibt's wirklich ganz viele Fälle von Depressionen halt bei dieser Krankheit. Depressionen oder auch Suizide haben wir schon miterlebt in den Gruppen. Also das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Nein. Aber trotzdem, man muss drüber lachen können. Ganz definitiv.
Man muss drüber lachen können. Und also, wenn ich jetzt nochmal so auf mich blicke, das, wo ich am meisten immer noch zu knapsen habe, obwohl ich jetzt sage, so, ich habe mich an die Krankheit gewöhnt und kann alles so machen wie vorher auch. Gut, ich wollte auch vorher nicht auf den Mount Everest, von daher hat sich das erledigt. Aber dieses Vertrauen in den eigenen Körper, das musste ich lernen. Vorher ging alles, man hat sich selber auch so als unkaputtbar empfunden und auf einmal ist da was, wo man dann selber nicht mehr die absolute Macht drüber hat, wo man sich dann quasi auch einfach mal auf den Körper entweder verlassen muss oder auch auf den hören, wenn er sagt, nee, heute geht es halt nicht so wie sonst. Und das ist so das Ding, wo ich am meisten mit zu knapsen habe. Hast du da irgendwie eine Taktik, Markus, wie du da für dich mit umgehst?
Ich versuche, es gelingt dir nicht immer, aber ich versuche einfach so weiterzumachen wie vorher auch. Es kommen jetzt halt noch ein paar Sachen dazu. Ich muss halt viel Sport machen, weil bei Parkinson ist es so, dass man 50% der Krankheit mit Medikamenten aufhalten kann, nicht stoppen, aber auch ein bisschen aufhalten kann. Und die anderen 50% muss man mit Sport machen. Also ich fahre sehr viel Fahrrad im Moment, mache meine Gymnastik jeden Tag, weil das muss drin sein. Weil der Parkinson will ja einen klein machen, alles zieht sich zusammen, die Muskeln etc., die Gelenke tun weh. Und da muss man gegenarbeiten. Das habe ich früher überhaupt nicht so gemacht mit von wegen Fahrradfahren und Sport und Gymnastik. Also das kommt jetzt um. Ich merke aber, dass es mir extrem gut tut. Das ist es. Und da muss ich halt drauf aufpassen jetzt. Ich habe vorher auch Raubbau mit meinem Körper getrieben, da nächtelang durchgemacht und ich habe ja mit 14 angefangen zu arbeiten auf dem Bau und das. Merke ich jetzt so nach und nach. Und ich bin aber auch schon mal älter.
Ja, die 20-Jährchen.
Ja, ich bin auch stolz drauf.
Man will es vorher nicht hören. Absolut, absolut. Aber man will es vorher natürlich nicht hören. Also dieses, du betreibst Raubbau an deinem Körper, du musst mehr auf dich achten und hier und da. Ist mir auch nie in den Sinn gekommen. Ich habe auch eigentlich nie das Bedürfnis gehabt, irgendwie jetzt groß zu Ärzten zu gehen, wenn es mal zwickt. Also wirklich nur im absoluten Notfall bin, habe ich Ärzte konsultiert und hätte es halt viel früher machen müssen. Abdel.
Also unabhängig von euch beiden, ja. Sondern generell, ich war ja früher Hauptschüler und wir hatten einen Hauptschullehrer, der hat uns im Biologieunterricht nur zugetextet über Rinderwahnsinn. Und andere Sachen. Und der hat uns gesagt, euer Lebensstil von heute, also wenn ihr heute 5 Döner euch reinschiebt, seid ihr nicht morgen krank, sondern in 20 Jahren erst klopft das an und sagt, weißt du noch damals? Und da kann man echt nicht früh genug warnen. Da muss ich mir selber so immer wieder sagen, Lebensstil ändern ist mir auch hier und da schon gelungen. Ich esse viel weniger als früher und irgendein Arzt sagte mal, bis 30 kann man Sport machen, ab 30 muss man Sport machen. Das klingt alles wie so ein Glückskickspruch. Aber
ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Ja. Auch darüber kann man sich lustig machen.
Ja. Ich habe mal zwei Geschäftsleute im Zug gesehen, die haben sich über Sport unterhalten. Und irgendwann sagte einer der beiden, ich stehe nicht auf Sport und ich habe intensive Rücksprache mit meinem Körper gehalten. Er sieht das genauso.
Moment, das muss ich mir mit aufschreiben.
ja, genau.
Nein.
Ja, aber in der Tragik liegt ja nun mal ganz viel Komik und wer dein Buch liest, wird natürlich auch ganz viel von sich selber wiederfinden, spätestens dann, wenn es darum geht, den Umgang mit Ärzten oder im Krankenhaus einfach mit einem Schnarcher auf dem Zimmer zu liegen.
Ich hätte ja allein, wir wollten ja schon den Titel ein bisschen lustiger machen, also alles auf den Kopf gestellt, das ist ja ganz okay, aber eigentlich sollte das Buch ja auch heißen, alles außer Mikado, oder, aber leider war der Titel schon vergriffen bei dem anderen Buch, schade. Oder Schütteln vor Lachen wäre auch noch gut gewesen.
Abdel, wollen wir mal kurz Lachen über Parkinson, kurz mal angehen, das Kapitel?
Gerne, weil, ich will es schon durchgehend unterhalten, aber gerne auch Buchpassagen.
Genau, weil wir haben dieses eine Kapitel, was man in deinem Buch findet, Lachen über Parkinson, haben wir sehr genossen und würden gerne mal kurz diese paar One-Liner vorlesen, wenn es dir recht ist, Markus. Die würden wir beide kurz mal performen, Abdel.
Ah, okay, stimmt. Wir haben uns ja von mehreren Stellen die eine ausgesucht. Ja, also ich fange einfach an, Lutz.
Ja. Ja, bitte.
Jobs, die man als Parkinson-Kranker besser nicht macht. Scharfschütze, Uhrmacher, Gefäßchirurg, Tätowierer, Bombenentschärfer. Traumjob für Parkinson-Kranke, Barmixer. Tätigkeiten, die fast wie von selbst gehen. Morsen, Rührei machen, Schuhe putzen, onanieren. Tätigkeiten, die man besser unterlässt. Champagnerglaspyramide aufbauen, Faden in Nadel einführen, Kontaktlinsen einsetzen. Lutz, übernehmen Sie.
Okay. Filmzitat für Parkinson-Kranke, gerührt, nicht geschüttelt. Nationalhymne, natürlich, schüttel deinen Speck.
Ja.
Lieblingsessen, Wackelpudding, No-Go-Essen, Suppe. Und das Lieblingsinstrument, selbstverständlich auf der Eins, die Zither. Ja, mega.
Bei der Zither konnte ich leider nicht lachen, weil ich kenne das nicht.
Du kennst keine Zither? Kennst du nicht als Instrument?
Ich kenne Zitheral, aber.
Zither? Leg eine Gitarre auf den Tisch und dann spielst du die von oben. Das ist so ein bayerisches Instrument.
Ah, oder? Ich kenne das, was ähnliches aus einem asiatischen Film, aus Hero. mit Jet Li.
Okay.
Da haben die was Ähnliches.
Genau. Da wird der Markus dran gedacht haben.
Genau. Ja, stimmt. Es gibt so ein asiatisches Zupfgerät.
Ja.
Stimmt.
Eine kurze Frage, die ich noch hatte, Markus, bei dem Schnarcher im Krankenhaus, hast du da vielleicht darüber nachgedacht? Das hat mir nämlich der Vater eines Freundes gesagt, das ist kein Scherz, sein Nachbar im Zimmer, also der da auch geschnarcht hat, dann ist er nachts immer aufgestanden und hat am Bett gerüttelt.
Das ist ja noch das Netteste.
Und er sagte, das hat geholfen. Dann hat er sich dann hat er sich kurz bewegt, dein Körper, und dann war das Schnarchen weg für ein paar Stunden.
Muss ich nächstes Mal ausprobieren.
Du hast ja, wenn du da liegst, nicht viel, auf das du dich konzentrieren kannst. Und wenn du nachts da liegst, dann ist Schnarchen, du konzentrierst dich so brutal da drauf. Ich habe Schlappen geschmissen, ich habe gebrüllt, die schwer alles gemacht. Ich habe dann zum Schluss eine Schwester gefunden, die mich irgendwie leiden konnte. Die hat mich abends dann immer in stillgelegtes Duschzimmer geschoben einfach, damit ich da pennen konnte.
Ach du Scheiße, krass.
Dann hat er nach Abflussrohr gestoßen. Es war mir scheißegal. Ich war der glücklichste Mensch, einfach eine Nacht durchschlafen zu können.
Ja, wirklich. Ja, glaube ich dir.
Also Schnarchen und Krankenhaus ist die übelste Kombination und unterstreicht nochmal, dass du eigentlich kranker immer aus dem Krankenhaus rauskommst, als du reingegangen bist.
Man hat ja auch da einen Tagesablauf, der einen ja nachts auch nicht schlafen lässt. Weißt ja. Du wirst ja morgens um 6 Uhr mit großem Trara geweckt, dann hast du innerhalb von 2,5 Stunden hast du alles hinter dir, Visite, Fütterung, Tabletten und so weiter. Und ab 8 Uhr bist du dann erstmal hellwach und dann passiert ja nichts mehr im Zimmer. Ne? Und dann bist du nachmittags ein bisschen müde, dann schläfst du nachmittags dann meistens ein und dann nachts bist du hellwach und dann kommt so Schnarchen natürlich genau richtig.
Ja. Das könnte man ruhig ein bisschen strecken.
Ich hab ja mal auf der Urologie, ich hatte mal eine Penisfraktur und ja, sowas gibt es. Ich habe auch gedacht, als der Arzt sagte, Sie haben eine Penisfraktur, ich sagte, da ist doch kein Knochen drin oder was? Nein, das ist wirklich wahr. Und dann habe ich dann auf so einem Vierbettzimmer gelegen mit anderen, aber nur alte Männer, die an der Prostata operiert worden sind und fast alle an einem Tag. Und die hatten nichts Besseres zu tun, als nachts in ihrem Wahn sich den Katheter rauszuziehen immer wieder. Und wenn man einen Katheter erkennt, der ist so, am Ende ist er ja aufgeblasen. Sie haben sich diesen Ballon komplett durchgezogen. Ich habe danach auch im Flur geschlafen.
Ja, es geht. Ich hatte in der Reha einen auf dem Zimmer, das war ein Bauer aus der Eifel, wirklich, wie man sich vorstellt. Er hatte eine ganz andere Taktung als ich. Der ist abends um 8 Uhr, wollte er das Licht ausmachen und um 5 Uhr war der dann am Start. Und dann auch wirklich mit Kniebeugen und allem. Und wir haben uns da 2 Tage wir konnten uns wirklich gut leiden. Und ich hatte auch voll, aber nach 2 Tagen war auch so, du, da passt ja gar nicht. Da passt ja überhaupt nicht. Dann bin ich auch einfach in ein anderes Zimmer gegangen. Und natürlich, ich glaube, in deinem Buch habe ich es auch gelesen, Beatmungsmaschinen bei Mitpatienten.
Ja.
Das ist halt auch, so leid es einem für die Leute tut, irgendwie, wenn du schlafen willst, bist du dir der Nächste. Das ist selbst, glaube ich, bei Mutter Teresa nicht anders gewesen. Wahnsinn. Und der liebe Kollege, wenn der den Schlauch irgendwie verloren hatte aus dem Mund, dann ging eine Alarmsirene an vom Allerfeinsten. Und das dann halt 3-4 Mal die Nacht. Du bist komplett im Arsch. Na, eine Woche kannst du eigentlich nochmal ins Krankenhaus gehen.
Das ist nicht im Buch drin, aber ich hatte bei meinem letzten Krankenhausbesuch hatte ich so einen, der hatte so Schlafapnoe, aber im Nachbarzimmer. Und da gibt's ja diese Vollmasken, die sie sich da aufziehen müssen. Und die hören sich echt an wie Darth Vader. Und das ging durch die Wand durch. Ja, ich hab zuerst gedacht, mein Telefon ist nicht richtig aufgelegt oder so. Furchtbar.
Genau. Genau. Und die Kombination plus einem alten Mann, der war bestimmt 94, der irgendwie immer Scham davor hatte, die Schwester zu rufen, der mich dann immer angesprochen hat in der Nacht. Hallo? Entschuldigung. Drehst durch. Du bist ein Krabat, bist du. Ich habe irgendwann gesagt, okay, jetzt hast du mit Darth Vader und Yoda ein Zimmer. Ja, Wahnsinn.
Ich hatte mal, Wahnsinn. Ganz kurze Anekdote, die ich gerne loswerden würde.
Yes, sir.
Ich war mal im Krankenhaus zu Besuch bei einem Freund vor Corona und wir waren wirklich mit 8 Leuten bei ihm zu Besuch im Zimmer. 8 Leute, die einigermaßen aussehen wie ich, auch von der Hautfarbe und von der Herkunft. Und wir wussten ganz genau, wir sind jetzt zu acht, wir halten alle die Schnauze und hören zu. Es redet nur einer. Wir waren wirklich leise wie Ninjas. Und neben ihm war ein anderer Mann, der lag da im Bett. Und wir waren wirklich leiser als jetzt gerade ihr beiden. Und dann fängt er irgendwann an. Müsst ihr denn immer so ein Lärm hier machen? Könnt ihr nicht einfach mal ruhig sein? Was soll denn? Das dachte ich mir, wir machen doch nichts. Und irgendwann, ein paar Minuten später, sagt er, könnt ihr mir bitte das Telefon reichen? Das liegt da auf der Fensterbank. Irgendeiner von uns, ja, sehr gerne, gib ihm das Telefon. Dann wenden wir uns wieder zu unserem Freund und dann hören wir irgendwann, schauen Sie doch bitte vorbei, die reden hier die ganze Zeit, ich kann doch. Oh Mann, das fand ich leider sehr lustig, weil wir wirklich sehr, sehr ruhig waren. Das Bild war einfach zu stark. Wir sahen nach Lärm aus.
Ihr sah nach, genau.
Ja, aber vielleicht so was, so dass das Gute daran ist, egal was man da wirklich auch durchstehen muss im Krankenhaus, diese lustigen Anekdoten, die bleiben tatsächlich hängen. Bleiben bei mir auch, sind auch eher hängen geblieben als jetzt so die, sag ich mal, die wirklich unangenehmen Teile, die man da hatte. Ne? Auch, du hattest eben von Rotweinverstopfung gesprochen. Bei mir waren es die Schmerzmittel. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Kann man auch jedem empfehlen, lasst euch direkt was geben, damit auch das wieder durchgeht, weil eine Verstopfung mit harten Schmerzmitteln ist kein Vergnügen. Ja, vielleicht war die Info auch gar nicht so wichtig. Ich weiß es nicht.
Wir haben jetzt schöne Bilder im Kopf. Danke.
Ja.
auf Toilette, so kurz vor der Ohnmacht.
Nee, ich kann es dir erzählen. Ich saß da, hab gepresst und hatte hier noch diesen Anschluss im Arm und den habe ich mir beim Pressen rausgeschossen. Wirklich, weil ich so da saß, die Fäuste zusammengeballt habe auf einem Pupp, ging das Ding aus dem Arm raus, aber hinten kam halt nichts. So. Mein Gott. Markus, lass uns noch über deine Stiftung bitte reden. Ich bin der Mann der großen Übergänge. Du
hast jede Menge Schläuche am Abend und drückst. Schießen die Dinger mal raus.
Ja, es sind unangenehme Dinge, die einen da manchmal heimsuchen.
Das musst du verfilmen.
Oh Mann. Ja. Also, was möchtest du wissen? Du wolltest was über den Verband, genau. über den Parkinson-Verband wissen. Ja.
Genau, Parkinson Youngster.
Genau, das ist mittlerweile schon ein Bundesverband geworden, kein Verein mehr. Und der ist entstanden, da hat mich die Vorsitzende von dem Verein damals, obwohl den Verein gab es auch noch gar nicht, hat mich eine Frau angeschrieben, Nadine Mattes. Sie würde jetzt einen Verein gründen, so richtig kackfrech. Sie wäre gerade dabei, erst mal einen Verein zu gründen und ob ich nicht Lust hätte, Schirmherr zu werden und so weiter. Ich sage, lass mich erst mal mit dir treffen. Und die ist so hart drauf, die Frau, das ist echt cool. Die hat auch schon seit 8 Jahren Parkinson. Und da bin ich damit eingestiegen und die ist... Das ist so eine Powerfrau, da habe ich lange nicht mehr erlebt. Die zieht das da durch. Wie gesagt, mittlerweile ein Verband. Innerhalb von 3 Jahren hat sie das Ding allein aufgezogen. Obwohl sie nur von Mindestrente lebt, ist sie mittlerweile wirklich bundesweit eine sehr, sehr anerkannte Koryphäe auf dem Gebiet Parkinson, auch was Medikamente angeht. Und mit der entwickle ich auch die App zusammen. Und ist ein gutes, weil Parkinson Youngster deswegen, weil sie sich halt auch um die Jüngeren kümmert. Ne, die Jungen oder Junggebliebenen. Ich bin ja jetzt auch schon 61, aber Parkinson-Selbsthilfegruppen sind meistens so Kaffeekränzchen. Mit Kaffee und Kuchen, man unterhält sich so ein bisschen, aber bei ihr geht's halt jetzt auch da richtig um Eingemachtes. Und das ist ja bei Parkinson so, bei diesen Treffen geht's zu 90% nicht um die Symptome oder wie das Leben mit Parkinson und so weiter, sondern die Nebenwirkungen der Medikamente, weil die Nebenwirkungen der Medikamente sind extrem, extrem ausgeprägt. Das führt da so zu Impulskontrollstörungen, also zu Süchten, wie Fresssucht, Spielsucht, Sexsucht. Das kann da alles mit passieren. Und das ist in 90% der Fälle ist das der Fall.
Das ist die hat's gelesen und das ist irgendwie so eine Nebenwirkung, die kann man sich so jetzt gar nicht vorstellen, dass es dann wirklich dann dazu kommt. Also du hast, habe ich gelesen, tatsächlich eine Kaufsucht entwickelt.
Ich hatte eine Kaufsucht, ja. Ich musste immer noch damit aufpassen. Ich habe nachts um 2 Uhr habe ich einem Holländer einen alten Kutter abgekauft. Obwohl ich selber schon so ein kleines Kajütboot hatte. Also es war ganz, ganz skurril. Und dann war das auch noch so ein richtiges Schrottding, was ich da gekauft habe. Mit viel, viel Verlust, so viel Verlust verkauft, dass ich das andere Boot mitverkaufen musste.
Oh, Wahnsinn.
Ja,
also wenn man da nicht aufpasst, kann man sich da in den wirtschaftlichen Ruin reinhalten.
Da gibt es viele, die mit Kauf oder Spielsucht zu tun haben. Oder mit oder die ganze Zeit nur noch vom Laptop hängen oder so weiter. Das hat schon viele Familien gekostet, ja. Aber auf die Sexsucht warte ich immer noch.
Hatte nichts mit deinem Penisbruch da zu tun.
Nee, das ist schon. Das ist viel länger her.
Ja. Entschuldige, wenn ich nachfrage, aber geht es dann darum, quasi eine Befriedigung? Gibt es da quasi ein Verlangen danach, sich zu belohnen mit solchen Käufen? Oder wie kann man dieses Gefühl dann beschreiben, nur mal um es nachzuvollziehen?
Es ist wie eine ganz normale Sucht auch, wenn du ein Alkoholiker bist oder so weiter. Oder wie gesagt, Kaufsucht. Du befriedigst damit irgendwas, was dir fehlt. Ich meine, das Dopamin, was ja nicht mehr produziert wird, das ist ja auch so, das Dopamin ist auch für Glücksgefühle zuständig. Und ah ja, okay. Wenn dir das fehlt, ich denke mal, hat damit zu tun, dass du das dann viel ausgreift an einem Auftritt.
Wahnsinn.
Aber es haben wirklich fast alle Parkinson krank. Haben irgendeine Impulskontrollstörung. Das schwankt dann je nach Einnahme der Tabletten auch, mal mehr, mal weniger.
Wird man darauf hingewiesen oder findet man das selber raus? Wird man davor gewarnt?
Die Neurologin, die mir das gesagt hat, das war leider so 2 Wochen zu spät. Da habe ich den Kutter schon gekauft. Das ist das, was halt auch so fehlt, was auch in die App reinkommt. Man muss von vornherein richtig aufgeklärt werden.
Ja, ich hatte auch den Verdacht, dass man wahrscheinlich, wenn man diese Diagnose hat, weiß man ja gar nicht, wer die Ansprechpartner sind oder Anlaufstellen. Mhm. Man ist dann quasi, okay, hier ist die Diagnose und den Rest musst du selber irgendwie dir zurecht schaffen.
Ja, deshalb, wie ich ganz zu Anfang auch gesagt habe, direkt zu einer Selbsthilfegruppe gehen, oder sind die Parkinson Youngster, sind da echt gut aufgestellt, auch mit digitalen Selbsthilfegruppen jetzt. Das ist schon echt sehr, sehr zu empfehlen.
Ja, wir werden die auch nochmal verlinken bei uns in der Textbeschreibung zu diesem Podcast. Also könnt ihr die auch dann im Internet finden. Nochmal kurz zu dem Thema abschließend, einfach um's vielleicht auch verständlich zu haben. Also eine Sucht zu bewältigen ist ja schon eine Lebensaufgabe. Und wenn das mal eben noch so ein on top als Nebenwirkung dazukommt, kann man sich vielleicht mal ausmalen, was das für eine Herausforderung eigentlich darstellt.
Ja, es ist einiges bei Parkinson und das geht ja, zieht sich ja durch die ganze Krankheit hin, weil je nachdem, ob du das einen neuen Schub kriegst oder ob das langsam sich einschleicht, man muss sich immer wieder neu einstellen auf das nächste Symptom, auf die nächste Impulskontrollstörung und das ist geht an die Nerven und deshalb rate ich auch jetzt jedem so schnell wie möglich sich einen Psychotherapeuten zu suchen, um da sich dann auch auszukotzen.
Absolut.
Unbedingt. Auch. Und ganz wichtig, auch wenn man sagt, na, das schaffe ich alles alleine. Von wegen.
Nee, habe ich auch gedacht. Ich habe, glaube ich, 4 Jahre später dann einen Therapeuten aufgesucht und hätte es viel früher machen müssen, weil auch da ich noch der Meinung war, das kriege ich alles selber hin. Aber es braucht halt dann doch jemanden, der auf einen von oben oder von der Seite mal draufblickt und es mit einem zusammen einordnet. Weil viele Reaktionen und Verhaltensweisen sind ja auch Schutzmechanismen von einem selber, die man dann gar nicht steuert oder einordnen kann. Also man kann es nicht nur empfehlen, man kann nur jedem sagen, mach es unbedingt.
Was man auch nicht vergessen darf, alle Fußballprofis gehen zum Psychologen, also haben die Möglichkeit im Verein zum Psychologen zu gehen. Da ist überhaupt nichts dabei, dahin zu gehen und, wie du schon sagtest, einen draufschauen zu lassen, der völlig von oben halt drauf gucken kann, richtig.
Das ist, ja. Es ist einfach auch eine Frage der Zeit. Natürlich kannst du dahinter kommen, nur komme ich lieber zu einem Ergebnis nach 2 Jahren als nach 10 Jahren, wo ich selber gemacht habe. Also es hat auch viel mit Lebensqualität zu tun. Ob ich mir das Leben selber zur Hölle mache, weil ich mir nicht selber helfen will, oder ob ich dann, also diese Eitelkeit, was Therapeuten oder Psychologen angeht, die kann man sowieso komplett vergessen. Das ist rückwärts gewandt und irgendein Gedanke aus den 80ern, was noch irgendwie mit Schwäche zu tun hat oder so. Ja. Es hat viel mehr mit Stärke zu tun, sich mit sich selbst zu konfrontieren. Egal, ob man gesund ist oder nicht.
Ja.
Markus, die Zeit läuft weg. Wir würden gern, wenn du noch 5 Minuten hast, mit dir nochmal kurz auf die aktuelle Comedy gucken und vielleicht nochmal einen kurzen Blick zurück auf die Wochenshow. Wäre das okay?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja?
Weil ich will ja jetzt nicht nur hier als Parkinson-Kranker dastehen, sondern auch als der Komiker.
Nee.
Verstehst du?
Du hast noch einen Beruf und da wollen wir dich auch schön in die Verantwortung nehmen. So. Also, ein Programm gibt es, was du zurzeit nicht spielen kannst, aber in der großen Hoffnung bist, es im Herbst wieder zu spielen.
Ja. Das ist ein Best-of. Das Best-of aus 35 Jahren, so lange stehe ich jetzt schon auf der Bühne. Und vielleicht auch ein kleines bisschen mit dem Hintergedanken, ob es vielleicht das Letzte sein könnte, weil ich weiß ja nicht, wie jetzt das bei mir da so fortschreitet, aber ich gehe mal davon aus, dass es danach noch ein Programm geben wird. Ich habe mich nämlich gestern schon mit meinem Freund und Autor getroffen, wir sind schon dran am nächsten Programm.
So muss es laufen, hervorragend. Und 35 Jahre sind es jetzt.
Ja.
Krass. 35, so. Und vor 23 Jahren haben wir uns kennengelernt. Da war ich Autor bei der Wochenshow, Jungautor. Und der Schweizer Marco Riemer hatte sich verabschiedet. Und dann haben wir irgendwann die Nachricht gekriegt, der Markus Maria Profittlich von Happiness wird jetzt neu einsteigen. Was wir alle als absoluten Zugewinn gesehen haben. Happiness, wer es nicht mehr kennt, war eine Serie, über die ein Darsteller mit dem Namen Markus Maria Profittlich gesagt hatte. Der Produzent Drexler verarbeitete laut Profittlich in Happiness Sketche, die für RTL Samstagnacht als nicht gut genug befunden wurden. So steht's bei Wikipedia.
Ja, das stimmt ja auch.
Und weil der Markus mal gute Sketche spielen wollte...
Die großen Jungs da nicht spielen wollten und dann wurde dann extra, ich glaube, die wurde extra dafür erfunden, diese Sketch-Comedy-Serie, damit sie den Rest auch noch verbraten können. Ja, aber Glück für mich. Also,
ja.
Ich habe mich da recht wohl gefühlt und habe dann auch so gut reinschnuppern können in das Geschäft, auch dank Jackie Drexler, der mich da ja wirklich auch entdeckt hat. Der mich irgendwann mal beschrieben hat, ich habe da einen neuen Komiker gefunden. Wie sieht denn der aus? Wie so ein römischer Legionär aus dem Asterix-Heft. Das war so seine Beschreibung für mich. Und von dem habe ich halt auch viel, viel gelernt.
Ist der noch aktiv, Drexler?
Bitte?
Ist Drexler noch aktiv?
Der ist ja dann nochmal ausgestiegen, dann kam er wieder zurück. Okay. Ich glaube, der macht jetzt nur noch Musik für die Flippers oder so. Ich
hab keine Ahnung. Okay, weil vielleicht hat er auch Lust, einen Marokkaner zu entdecken.
Genau. Der war mit Balder damals so der große Comedy-Produzent, bevor dann so Brainpool quasi den Rang abgelaufen hat. Das war auch so vor meiner Zeit. Also ich war eigentlich zu jung für Samstagnacht und bin bei der Wochenshow, glaube ich, eigentlich eingestiegen, war ich 23. Und
dann 24
oder so. Kinder, ja, unverantwortlich. Ich hatte auch meinen ersten Vertrag damals, da war Brainpool noch eine ganz kleine Firma, stand auch drin. Lutz muss all das machen, was sein Abteilungsleiter ihm sagt. Du, der stand drin. Stand da nicht drin über meine Aufgabe. War so ein Handschlagvertrag für den Sommer 97. So. Ich kenne das ja, die ganze Phase damals nur quasi aus der Perspektive der Leute, die da schon gearbeitet waren. Kann mir aber vorstellen, wenn man in ein Team bestehend aus Ingolf Lück, Anke Engelke, Bastian Pastewka stößt, dass man da auch gewissen Respekt erstmal vor dieser ganzen Produktion mitbringt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin ja auch direkt gefragt worden, ob ich nicht Lust dazu hätte, weil die haben nicht gecastet oder so, sondern mich direkt gefragt, der Ralf Günther damals, ob ich nicht Lust, ob ich mir das vorstellen könnte. Habe ich natürlich gesagt, ja, na klar. Aber ich bin eigentlich auch sehr gut aufgenommen worden von den dreien. Man merkt ja schnell, wer da wie tickt. Ich hab so eine Ader. Ich merke direkt, wie wer sich benimmt und was dem wichtig ist und so weiter. Den Bastian kannte ich ja schon vorher. Der ist ja bei mir aufgedreht in meinem kleinen Theater, was ich ja damals hatte. Und somit war der Einstieg also für mich eigentlich ganz okay.
Ja, Und aber trotzdem muss ich noch mal sagen, wenn ich es mir heute angucke, die Wochenshow war ja dann quasi schon ein richtiger Star. Das war ein Ensemble, was dann auch, glaube ich, noch mal, also nicht dieses Ensemble, sondern allgemein im Ensemble reinzukommen, seinen Platz finden. Das ist alles gar nicht so einfach. Und Anke war natürlich ein absoluter Megastar, glaube ich, auch so wie du es heute in der Comedy gar nicht mehr kennst. Das war halt over the top alles. Mhm. Es hat super gepasst. Und auch die sag ich mal, die Lücke, die Marco Riemer hinterlassen hat, die war jetzt auch nicht klein, aber die hat Markus überragend ausgefüllt. Und es gab auch mal eine Best-of-Sendung, da war dann Marco Riemer zu Gast. Und ich werde auch nie vergessen, wie Markus einmal stinksauer ins Autorbüro kam und sagte, ihr habt die zwei besten Physical Comedians Deutschlands hier und das sollen wir jetzt spielen, oder was?
Ja, no.
Und was war Markus halt auch immer zugute halten, ich weiß das auch heute erst zu schätzen, es sind Darsteller viel einfacher zu handeln, die ihren Unmut dann auch mal einfach mitteilen. So, damit kannst du ja viel besser umgehen als mit jemand, der sagt, ja, nee, finde ich gut, da überlege ich mir noch was. Und dann kommt er irgendwann mit was um die Ecke, was er mit dem Regisseur erarbeitet hat. Und dann ist es halt irgendwie insgesamt dann komplett Also das war bei Markus immer zu schätzen. Auch klar, Ensemble hat nicht immer jeder gleichberechtigt viel Zeit in der Sendung. Da gibt's dann auch mal Sendungen, wo man dann im Markus-Fall auch mal nur 2 Minuten in einem Live-Sketch auftritt, aber dafür vom Much dann irgendwie extra nach Köln ins Kapitol gefahren ist. Oder werde ich nie vergessen, da gab es diese eine Aufzeichnung, da stand Markus dann schon während der Aufzeichnung quasi im Kapitol, also an der Theke, und hatte dieses Gesicht, wo man fragt, na, alles in Ordnung? Und dann kam nur, lange Rolo.
Aber nicht, weil ich neidisch war oder so, sondern einfach nur, weil ich, wenn man ja spielen will, dann will man auch spielen und dann auch zeigen, was man
richtig
kann. Und Ich weiß noch genau meinen ersten Text bei der Wochenshow. Das war die Nachrichten für Kirmesleute. Und ich kam raus, hemdsärmelig, bauchfrei und schlag auf so einen Hau den Lukas. Und ich war fürs Wetter zuständig. Und der geht so bis 15 und es ist also 15 Grad. Das war's. Ja. Wie ist das Wetter morgen? Boing! 15 Grad. Und wieder abgegangen.
Das war's.
Das war's. Ich vergleiche ja Sachen immer sehr gerne mit Fußball, weil ich keine Freunde habe. Und das ist ja wie im Fußball, ein guter Torhüter in der Top-Mannschaft bekommt 90 Minuten keinen Schuss und den muss er halten.
Den muss er halten.
Der muss sitzen. Ja, und der Vergleich mit dem Fußball passt halt tatsächlich, weil du Einsatzminuten möchtest, sowohl als Darsteller als auch als Autor. Also wir haben da auch immer mit dem Hals gesessen, wenn dann nichts von einem in der Sendung drin war. Oder noch schlimmer, man bereitet was vor, was in 2 Sendungen dann kommt.
Ah, okay.
Also man hat das Empfinden, man nimmt gerade gar nicht teil, sondern arbeitet auf was hin, was eventuell dann kommt. So, ne? Vielleicht noch die letzte Anekdote, weil das hat mich so ein bisschen traumatisiert. Es gab ja dann auch immer in der Wochenshow die sogenannten Live-Sketche, also quasi es wurde eine Schalte behauptet und in dieser besagten Schalte saß Markus damals als Uli Hoeneß verkleidet und wir hatten einen Sketch geschrieben, der damit endete, dass ein Effenberg-Double zwischen seinen Beinen am Tisch hervorkommt und von ihm über den Kopf gestreichelt wird. So, und jetzt ratet mal, wer damals diesen Effenberg dann darstellen durfte. Weil die Autoren, die Scheiße schreiben, bevor man dann irgendwie einen Statisten 1200 Euro gibt, damit der bei Profitlich zwischen den Beinen holt, dann nimmt man doch lieber einen festangestellten Autor, da ist dann günstiger.
Stimmt das auch in dem Vertrag drin?
Das stand alles drin, du glaubst gar nicht, was ich noch alles einlösen muss, worauf die heute noch zurückgreifen könnten. Nein, das Problem war einfach, ich hatte mir überlegt, ja klar, machst du, ist ja nicht schlimm, so. Der Sketch an sich dauerte schon 3 Minuten, wo man auch denkt, gut, die kannst du unterm Tisch verbringen. Was ich aber nicht berücksichtigt hatte, war, dass davor quasi noch Ingolf Lück mindestens eine 7-minütige Anmoderation hatte. Was bedeutet, dass ich insgesamt 10 Minuten darunter hockte. Und ich werde auch nie vergessen, der damalige Sat.1-Redakteur Josef Ballerstaller, dem wir, glaube ich, auch alle wirklich sehr viel zu verdanken haben, der gab dann noch die Regieanweisung, der Lutz, der soll sich nicht mit dem Kopf vor zurück bewegen, das ist kein Schweinkram hier.
Genau.
Ja, gut. Ja. Soweit dann zu meinen traumatischen Erlebnissen. Markus, jetzt noch vielleicht abschließend, nach 35 Jahren, wie siehst du gerade aktuell die deutsche Comedy, die Entwicklung? Was schaust du dir im Fernsehen an? Was kannst du überhaupt nicht gucken?
Die Entwicklung in der Comedy ist, ich habe das Gefühl, alles muss schnell gemacht werden. Die Qualität bleibt ein bisschen auf der Strecke. Aber solange es so gute Stand-up war, wie hier auch wir jetzt Abdel, die würde jetzt nicht in den Arsch kriechen, sondern ich finde es echt gut, was du machst.
Oh, Dankeschön, danke.
Ja. Ja. Solange es die noch gibt, sehe ich da immer noch Hoffnung. Ja.
Ja. Von der Produktionsweise her auch, also man denkt ja jetzt nicht die ganze Zeit über die Wochen schon nach, das war jetzt halt wirklich die Tage, wo es hieß, Markus hat Zeit. Wir saßen damals mit 10 Autoren für eine 45-minütige Was? Sendung, saßen wir da. Das wird heutzutage maximal mit 3 und du kannst es überhaupt nicht so abwechslungsreich machen. Also ja, ja. Das war schon brutaler Luxus, den wir damals hatten. Die Budgets gibt's halt einfach nicht mehr.
Die gibt es, die wollen sie noch nicht ausgeben, das ist das Problem.
Die gibt es bei Amazon und bei Netflix, aber bei den großen Sendern gibt es die nicht mehr.
Das fand ich bei Markus immer gut, wenn ich mal das geguckt habe früher, egal wo ich reingesetzt habe und du warst da. Du bist halt groß, man sieht dich da, der Große ist wieder da, aber du warst trotzdem sehr facettenreich in deinen Rollen.
Ja, hat auch extrem viel Spaß gemacht. Macht aber auch Spaß, so die letzten 3 Programme war ich halt allein auf der Bühne, so wie du ja auch. Und dann mal allein was zu hinzukriegen, das macht natürlich auch Riesenbock. Jetzt sind wir wieder mit 2 Leuten zusammen unterwegs auf der Bühne, weil die alten Sachen so, ach, da braucht man halt zwei Leute dafür. Meine Frau ist dabei, das macht schon Spaß.
Ja, sehr schön. Und ich habe Gänsehaut, weil ich war ja ein riesen Wochenshow-Fan. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, irgendwann wirst du eine Podcast-Folge haben mit einem Autoren der Wochenshow und einem Darsteller der Wochenshow, dann hätte ich gesagt, kann mich mal bitte jemand kneifen.
Wir kommen nachher beide vorbei und kneifen dich mal richtig ab.
Genau.
Gut, liebe Freunde, würde ich sagen, das war's, oder?
Ja.
Abdel, hast du noch was?
Nee, erstmal nicht. Vielleicht ein letzter Tipp von Markus, das werde ich sehr oft gefragt. Was ist der super Tipp des Jahres, den du einem geben würdest, einem Menschen, Mann oder Frau, egal, der mit Comedy oder Schauspiel anfangen möchte?
Ausprobieren. Ausprobieren auf dem Geburtstag, Hochzeiten, Firmenfeiern. So habe ich auch angefangen, ist eine gute Schule. Und auch so Open Scene, Bühnen, alles mitmachen. Und wenn nur 4 Leute da sitzen, durchziehen. Durchziehen, immer weiter ausprobieren.
Ja. Das wär's von meiner Seite. Vielen Dank, Markus, dafür, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
War mir ein Fest.
Von mir auch vielen Dank. Wir verweisen nochmal auf die Stiftung von Markus, Parkinson Youngster, und empfehlen nochmal das Buch Einmal alles auf den Kopf gestellt von Markus Maria Profittlich. Auch ein übrigens hervorragendes Geschenk, wenn jemand mal krank ist und ihr nicht wisst, was ihr ihm schenken sollt. Damit kommt man wirklich gut durchs Krankenhaus, durch die Zeit. Kann ich empfehlen. Ja. Markus, vielen lieben Dank und hoffentlich ganz schnell wieder. Und spätestens im Herbst sehen wir uns dann persönlich, wenn du auf Tour bist. Dann kommen wir beide mal vorbei.
Würde ich mich freuen, wenn du uns dann mal sehen.
Gerne.
Ja. Auf jeden Fall.
Alles klar, meine Lieben. Macht's gut.
Gut. Pass auf dich auf.
Vielen Dank, Markus.
Fühlt euch gedrückt.
Auch so, danke sehr.
Du auch. Das war nicht für diese Woche. Die nächste Folge wird wieder eine reguläre Folge sein. Die könnt ihr dann von Mittwoch auf Donnerstag Nacht nächste Woche abrufen. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb.
Ich finde, das hat der Lutz wirklich mal wieder sehr gut formuliert. Da würde ich mich doch gerne hinzufügen.
Nicht.